Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt dann gleich 6:30, willkommen beim Zwischenhalt auf der RS1. In ein paar Minuten geht es hier bei uns ums Phänomen Zeit. Wir machen das nicht allein, sondern zusammen mit einem Zeitphilosoph, der uns probiert zu erklären, wieso das Zeit ab und zu so langsam und manchmal wie im Flug vergeht. Jetzt aber zuerst zu unserem aktuellen Kurzbeitrag. Der Benjamin Netanyahu stellt im Moment in Israel eine neue Regierung zusammen. Nach einem Rechtsrutsch bei den Wahlen ist für viele die Hoffnung auf Frieden fast verschwunden. Und trotzdem aufgeben noch lange nicht alle. Einer, der sich schon seit Jahren für ein friedliches Miteinander im Nahen Osten einsetzt, ist der Yehuda Stolov. Er ist Leiter von der Vereinigung Interreligiöse Treffen zu Israel. Bei diesen Treffen reden Israeli und Palästinenser nicht über Politik, sondern über Religion. Katrin Uelci hat Yehuda Stolov zu Jerusalem getroffen.
Yehuda Stolov ist ein religiöser Jude und trägt zum Zeichen von seinem Glauben eine Kippa, die Kopfbedeckung für Männer im Judentum. Yehuda Stolov ist Leiter der Vereinigung Interreligiöse Treffen in Jerusalem. Er hat keine Berührungsängste mit anderen Religionen. Ganz im Gegenteil, er ist überzeugt, dass man die anderen Religionen kennenlernen muss, um die Menschen zu verstehen. Weil ohne Kenntnis darüber sich nur negative Vorurteile in den Köpfen festsetzen.
Why do people have these negative attitudes toward the other? It's not so much the experience. It's more the perception of the other, that is someone who is not to be trusted, who understands only force and things like that. And these perceptions are based not on real knowledge of the other, but on prejudices and stereotypes, and that come because they have no knowledge of the other.
Es seien nicht die eigenen Erfahrungen, die ein negatives Bild würden auslösen. Man stelle sich vor, dass man den anderen nicht trauen könne, dass die sowieso nur würden Gewalt anwenden. Die Vorurteile würden zeigen, dass man überhaupt keine Kenntnis über die anderen habe. Sobald man sich aber treffen und miteinander reden würde, sehe ich schnell, dass die Vorurteile einfach nicht stimmen.
If we give the people the opportunity to meet each other in a way that is deep and meaningful, very likely to get rid of most of these stereotypes, because they're just incorrect. Once you see a real person from the other community, you will see that it's not true.
Seit 8 Jahren leitet Yehuda Stolov der Interfaith Encounter Association in Jerusalem und organisiert Treffen für interreligiöse Dialog. Dabei geht es in erster Linie darum, dass sich die Menschen kennenlernen und zueinander eine Beziehung aufbauen. Dafür eignet sich das Gespräch über Religion besonders gut, ist Yehuda Stolov überzeugt. Weil bei politischen Diskussionen würde schon lange niemand mehr im anderen zuhören. Die Meinungen seien gemacht. Das sei keine gute Plattform für ein Gespräch. Beim Reden über Religion sei das anders. Das Gespräch würde mehr in die Tiefe gehen und das sogar auch bei weniger religiösen Leuten.
Of course it's very meaningful for religious people, but even most of the secular people around here are what we call traditional. People who are maybe not fully observant, but they have strong connection to their religious heritage. And of course the religious themes and the ideas have existential significance for everyone.
Das religiöse Erbe beeinflusst alle in diesem Land. Darum können auch alle über Religion und ihr Verhältnis dazu reden. Die Interfaith Encounter Association hat rund 8'000 Mitglieder. Juden, Christinnen, Moslems, Israeli und Palästinenserinnen. Sie alle sind bereit, miteinander zu reden und zusammen einen gemeinsamen Weg zu finden. Die meisten kommen das erste Mal aus lauter Neugier, erzählt Yehuda Stolov. Erwarten würden sie meistens gar nichts.
Many people, once they get the opportunity to meet the other, they say, okay, it's interesting. I don't think it will take us anywhere, but it is at least interesting and at least the 2 hours or 3 hours will not be in vain. And then many times there are like someone who saw the light. People will really change even within a few hours and then they will come again and again.
Aus Neugier würde Interesse, einigen würde sogar ein Licht aufgehen und sie kommen immer wieder. Wenn sie an diesen Treffen über die verschiedenen religiösen Traditionen reden, sind viele darüber erstaunt, wie viele Ähnlichkeiten die verschiedenen Religionen haben. Die grösste Herausforderung sei aber nicht über die Gemeinsamkeiten zu reden, sondern über den Unterschied.
So the conversation goes to places where we disagree in a way that not only does not threaten the conversation, but is helping building the conversation. And in this way, we train ourselves to develop friendships with people that we disagree with, which is the real challenge that we face in the Holy Land.
Die Gespräche würden die unterschiedlichen Meinungen zeigen, nicht aber auf eine bedrohliche Art und Weise. Vielmehr würden sie die Grundlage fürs Gespräch bilden. Also würden sie Freundschaften zu Menschen aufbauen, die anderer Meinung sind. Und genau das sei die grosse Herausforderung, wo sie im Heiligen Land würden gegenüberstehen.
Der Yehuda Stolov im Beitrag von der Katrin Uelci. Weitere Informationen dazu zu dem Thema zum interreligiösen Dialog finden Sie auch im Internet unter interfaithencounter.org. interfaithencounter.org. Sendung Zwischenhalt am Samstagabend auf DRS1. In ein paar Stunden wird unsere Zeitrechnung wieder neu programmiert. In der Nacht um 2 werden die Touren um 1 Stunde vorgestellt. Sommerzeit. Aber mit der Zeit ist es so eine sonderbare Sache. Die schönsten Augenblicke vergönnt wie im Flug, während die unangenehmen scheinbar ewig dauert. Genau mit solchen Phänomenen hat sich der Biophysiker und Philosoph Stefan Klein befasst. Ihn hören wir jetzt gerade in der Sendung vom Stefan Hügli.
Es sind die grossen Themen der menschlichen Existenz, wo der Biophysiker und Philosoph Stefan Klein interessieren. Das Glück, der Zufall und jetzt in seinem neuesten Buch Zeit. Auf der Suche nach der Zeit hat Stefan Klein eine Menge Überraschung erlebt. Eine, wo er auf Einladung von Wissenschaftlern in einer Höhle in Rumänien war.
Eine der größten Überraschungen war tatsächlich die Erfahrung, selbst länger in einer Höhle gewesen zu sein und der Umstand, dass sich dort wirklich schlagartig das Zeitleben verändert, wenn sie ihre gewohnte Umgebung verlassen und gewissermaßen in die Unterwelt eintauchen. Und das hat mich sehr tief beeindruckt, wie etwas, was wir für so alltäglich und für so unveränderlich halten, nämlich das Gefühl für die Zeit, wie sich das völlig verändern kann von einer Minute auf die andere. Und mir kam es da so vor, als ob unser Zeiterleben, die Zeit, mit der wir umgehen, als ob das so ähnlich sei, als würde man im Alltag gewissermaßen Schlittschuh laufen auf einer Fläche und darunter völlig vergessen, was unter der Eisdecke, auf der man da läuft, was da noch alles liegt. Und das zu erforschen, hat mich sehr gereizt.
Ganz offensichtlich gäbe es verschiedene Arten von Zeit, sagte Stefan Klein. Der regelmäßige Takt der Uhren ist etwas ganz anderes als die Art und Weise, wie wir Zeit erleben.
Also ich gebrauche den Ausdruck innerer Zeit in Abgrenzung zur äußeren Zeit, der Zeit der Uhren, die im Wesentlichen ein feststehender Takt ist, der nur durch die Naturgesetze bestimmt ist. Die innere Zeit, die Zeit, die wir erleben, die Zeit, in der wir gewissermaßen leben, die entsteht dadurch, dass das Gehirn Informationen auswertet und sich aus diesen Informationen sozusagen ein Gefühl für die verfließende Zeit zusammenzubauen versucht. Kurze Zeiten zum Beispiel schätzen wir häufig so 21, 22, 23. Da brauchen wir also den Rhythmus unseres eigenen Atems, aus dem wir uns ein Gefühl für die Sekunden zu verschaffen versuchen. Und das tun wir sehr häufig auch dann, wenn wir gar nicht bewusst mitzählen. Das weiß man aus Versuchen zum Beispiel mit Pianisten, die man aufgefordert hat, während ihres Spiels schneller zu atmen. Und ganz automatisch beschleunigte sich der Takt ihres Klavierspiels, obwohl der unmittelbar ja eigentlich gar nichts mit dem Atem zu tun hat. Tatsächlich verwendet das Gehirn aber genau diese Informationen aus dem Atem, um uns ein Gefühl zu geben, wie kurze Zeiten zu schätzen sind.
Geht es darum, längere Zeiten zu schätzen, so wird der Tagesablauf verfolgt. Lichtstimmiger, der Lauf von Sonne. Ohne Gefühl für die Zeit sein, das zermürbt. Das zeigt das berühmte Experiment aus dem Jahr 1962. Der Michel Siffre, ein 23-jähriger französischer Geologe, ist dort mal nämlich in eine Höhle gestiegen, 130 Meter tief im Erdinneren. Er hat keine Uhr dabei gehabt, nur das nötigste Material, Verpflegung, ein Zelt mit Schlafsack, eine Taschenlampe, dazu ein batteriebetriebener Plattenspieler. 2 Monate lang ist er in dieser Höhle geblieben. Die meiste Zeit ist er in kompletter Dunkelheit auf einem Klappstuhl gesessen oder er ist im Zelt und Schlafsack gelegen. Und er hat dabei eine erstaunliche Erfahrung gemacht.
Siffre hat über ein Feldtelefon der Außenwelt durchgegeben, wann er seine Mahlzeiten einnahm und vor allem, wann er aufstand und wann er sich niederlegte. Und das Erstaunliche war nun, dass man feststellte, dass er dabei einen ganz strengen Rhythmus von ungefähr 25 Stunden befolgte. Er wusste es nur nicht. Das war eines der ersten Hinweise darauf, wie genau die innere Uhr in uns Menschen funktioniert und wie sehr sie unserem Bewusstsein entzogen ist.
In unserem Kopf tickt versteckte Uhr. Das hat das Experiment von Michel Siffre gezeigt. Und sie tickt mit fast unglaublicher Präzision. Für den Michel Siffre selber ist das Experiment allerdings eine unangenehme Erfahrung gewesen. Noch dies noch hat er nämlich Wachsein und Schlaf nicht mehr können voneinander unterscheiden. Mit weit aufgerissenen Augen hat er in den Dunkel gestarrt und sich gefragt, ob er jetzt gerade schlafe oder wach sei. Aufgrund von derigen Experimenten haben Forscher zudem auch herausgefunden, dass es Sonnenlicht ist, wofür die Synchronisation von der Körperuhr zuständig ist.
Je nachdem, was für ein Mensch Sie sind, ob Sie Frühaufsteher oder ob Sie Spätaufsteher sind, das ist genetisch gesteuert. Die innere Uhr der Spätaufsteher, die hat eine etwas längere Periode von ungefähr 25 Stunden. Die Frühaufsteher haben eine etwas kürzere Periode. Und sie leben dann einfach entsprechend diesem Rhythmus. Das führte beim Siffre dazu, dass der, als seine Freunde ihn aus der Höhle wieder bargen, das Gefühl hatte, dass viele Tage ihm fehlten. Er hat nämlich Tagebuch geführt und ihm war natürlich überhaupt nicht bewusst, dass sein Tag da unten in der Höhle nicht 24 Stunden dauerte, sondern 25 Stunden und dass er daher sich weniger oft schlafen legte, als er es getan hätte, wenn er an der Erdoberfläche synchronisiert mit dem Tageslicht gelebt hätte.
Doch nicht nur zwischen Zeitempfindung und Tageslicht gibt es einen Zusammenhang, sondern erstaunlicherweise auch zwischen Zeitempfindung und Bewegung. Zeit ist Bewegung, sagte Stefan Klein. Menschen zum Beispiel, die durch einen Schlaganfall oder einen Tumor einen Schaden im Kleinhirn erlitten haben, haben oft grösste Schwierigkeiten, Zeit zu empfinden. Auch Parkinson-Patienten kämpfen neben dem Zittern oft mit einer Verwirrung vom Zeitgefühl. Das menschliche Hirn ist eine Zeitmaschine. Mit Lichtigkeit und rasendem Tempo nimmt es uns auf Reisen aus dem Jetzt raus, mit in die Vergangenheit und in die Zukunft. So schnell, dass wir den Sprung gar nicht bemerken. Das ist allerdings eine Fähigkeit, die im Laufe des Lebens zuerst einmal gelernt werden muss.
Das Heranwachsen eines Kleinkinds kann man vergleichen mit einer Tür in andere Zeiten jenseits der Gegenwart, die sich erst einen Spalt weit und dann immer weiter öffnet. Ein Säugling lebt nach all dem, was wir heute wissen, wirklich nur in der Gegenwart, wenn dieses Baby auf die Welt gekommen ist. Nach ein paar Monaten kann er oder sie Zeiträume von einer halben Minute überblicken. Und so weitet sich der Horizont immer mehr, je mehr wir heranwachsen. Entsteht die Fähigkeit des Gehirns, gleichsam eine Zeitmaschine zu sein, mit der wir in unserer Vorstellung in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen können.
Hätten wir diese Fähigkeit nicht, so wäre jeder Eindruck im Augenblick, wo er auftaucht, auch schon wieder verloren. Und unser Bewusstsein wäre nichts als ein schmaler Lichtkegel. Das ist allerdings eine Vorstellung, wo ebenso schwierig ist wie eine Welt ohne Zeit.
Ich kann mir eine Welt ohne Zeit vorstellen, in dem Sinne, dass so etwas möglich wäre. Ja, eine solche Welt kann ich mir ausdenken. Würde ich in einer solchen Welt leben wollen? Nein. Weil das Leben nicht nur unglaublich langweilig wäre, es wäre ja überhaupt kein Leben. Eine Zukunft, die ich vollständig kenne, das würde mich ja der Möglichkeit berauben, irgendeine neue Erfahrung zu machen. Und die Zeit wäre ja in gewissem Sinne wertlos. Es gäbe ja keine Veränderung, es könnte keine Veränderung geben. Ich würde ewig leben und warum soll ich dann etwas jetzt tun? Das finde ich ein Albtraum. Ich glaube, letztlich ist also unsere Sterblichkeit, unser Altern, das ist halt nun einmal den Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir in einer interessanten Welt leben.
Ohne Zeit fehlt überhaupt vieles von dem, was das Leben spannend macht, sagte Stefan Klein. Nicht zuletzt auch darum, weil es ohne Zeit keine Erinnerungen gäbe. Die Erinnerung aber macht ein Mensch erst zu dem, was er oder sie ist. Eine Persönlichkeit mit eigener Biografie, mit Erfahrung und Selbstbewusstsein. Ein Phänomen beim Erleben von Zeit ist, dass sie schneller vergeht, je älter ein Mensch wird. Das hat auch mit der Erinnerung zu tun, sagte Stefan Klein. Die Erinnerung führt nämlich kein Kalender und im Rückblick verändert sich Zeit.
Nun, in der Kindheit, wenn alles neu ist, wenn Sie zum ersten Mal eine Weihnachtsdekoration sehen, zum Beispiel, dann prägen Sie sich das ganz tief ein. In der Kindheit machen wir, weil wir die Welt noch nicht kennen, sehr viele neue Erfahrungen. Und wenn wir dann zurückblicken, dann erscheinen uns auch diese Zeiträume, in denen wir sehr viele neue Erfahrungen gemacht haben, sehr lang. Es scheint ewig zu sein, die Zeit, die für ein Kind vergeht, vom ersten Advent bis zu Weihnachten. Ein Erwachsener hat das alles schon 30, 50, 70 Mal erlebt und prägt sich nichts mehr Neues ein. Wir legen weniger neue Erinnerungen an und infolgedessen scheint uns die Zeit im Rückblick auch schneller zu vergehen.
Wer seine Wahrnehmung trainiert, wird feststellen, dass sich auch sein Zeitempfinden verändert.
Ja, das hat einfach damit zu tun, dass die Zeit, die wir empfinden, abhängt von der Menge an Informationen, die wir aufnehmen. Und wenn wir nun mehr Informationen bewusst aufnehmen und speichern, dann scheint uns im Rückblick auch mehr Zeit vergangen zu sein. Diese Erfahrung kennen wir alle, wenn wir auf einer Reise an einen uns unbekannten Ort kommen und am Abend nach der Anreise zurückdenken an den Morgen, dann scheint uns das unglaublich weit weg, wie durch ein umgedrehtes Teleskop. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass wir in der Zwischenzeit so unglaublich viele neue Erfahrungen gemacht haben. Und genau diesen Effekt können Sie natürlich ausnutzen, indem Sie das Ihnen scheinbar Vertraute mit neuen Augen sehen. Und das kann man sich antrainieren. Ja, wer bewusst wahrnimmt, lebt länger. Das kann man so sagen, ja.
Das tun wir uns gerne merken. Und das war ein Beitrag von Stefan Hügli. Auskunft gegeben hat der Biophysiker und Philosoph Stefan Klein. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Zeit, der Stoff, aus dem das Leben ist. Eine Gebrauchsanweisung. So heisst das Buch. Zeit, der Stoff, aus dem das Leben ist. Eine Gebrauchsanweisung. Das Buch ist im S. Fischer Verlag rausgekommen. Das ist der Zwischenhalt am Samstagabend auf der Seis und jetzt dann gerade mit dem Glockengeläut und das kommt heute von der katholischen Klosterkirche von Mariastein. 2 Stunden von Basel entfernt liegt Mariastein. Das Kloster, über dem Abgrunde der wilden Felsschlucht gebaut, hat eine äußerst imposante Lage, wo die rohen Felspartien mit den fruchtbaren Getreidefeldern, Weinbergen und Matten einen angenehmen Kontrast bilden. Das ist der Anfang von einer Beschreibung aus dem Jahr 1836 über den Abschnitt von der Benediktinerabtei ganz am nordwestlichsten Rand von unserem Land in der heutigen politischen Gemeinde Metzerlen, Mariastein. Man hat Mariastein auch schon als spirituelle Wärmeinsel bezeichnet und tatsächlich mit über 150'000 Pilger und Touristen pro Jahr ist es nach dem Kloster Einsiedeln einer der meistbesuchtesten Wallfahrtsorte in der Schweiz überhaupt. Vor allem an hohen Viertig strömen die Menschen in Heerscharen zu dieser Kultstätte auf dem offenen Plateau am Nordfuss vom Blauen Berg. Die Anfänge von Mariastein als Wallfahrtsheiligtum gehen zurück bis ins 14. Jahrhundert. Der eigentliche Ursprung bringt die Überlieferung mit einem Fallwunder in Verbindung, wo einem Eingreifen von der Jungfrau Maria zugeschrieben wird. Um die Mitte vom 17. Jahrhundert ist auf Mariasteins Konventgebäude gebaut worden und Klosterkirche. 1648 haben die Benediktiner von Beinwil am Passwang in die neu eingerichtete Anlage übergesiedelt und so ihre Niederlassung dort ane verleiht. 1798 ist das Kloster vorübergehend aufgehoben worden, genau gleich wie im Kulturkampf 1874. Und dann ist es erst 1971 zu seiner staatsrechtlichen Wiederherstellung gekommen. Seither ist der ganze Gebäudekomplex gründlich restauriert worden. Klosterkirche ist ein langgestreckter basilikaler Bau und besteht aus Eingangspartie mit Turm und Vorhalle, einem dreischiffigen Langhaus und einem polygonalen Chor. Die dreigeschossige klassizistische Schaufassade ist klar, kräftig und profilierend gegliedert, geschmückt mit plastischen Elementen und farbigen Akzenten. Es wirkt grandios, monumental und ausgesprochen körperhaft und gilt als das Kenn- und Wahrzeichen von Mariastein. Hinter dem Bauwerk steigt über der Vorhalle der Glockenturm mit seinem 6-stimmigen Glüht auf. 4 Glocken sind 1832 in der Vogesen gegossen worden und die 2 anderen, die später dazugekommen sind, sind Rüetschi-Glocken aus Aarau. Die 6 Glocken im Turm sind 3 heilige Frauen und 3 heilige Männer geweiht.
Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.